Ich hatte mich mit dem amerikanischen Schauspieler in Robertos Pizzeria zum Mittagessen verabredet. Es war mir ein Bedürfnis, den schlechten Eindruck wieder gut zu machen, den ich dort hinterlassen hatte. Bevor ich ging, wies ich meine Hausangestellte und den Concierge an, falls ich nicht rechtzeitig zurück wäre, den mongolisch aussehenden jungen Mann, der mir gegen Abend etwas vorbeibringen wolle, in die Wohnung hoch und ins Wohnzimmer zu bitten und ihm etwas zu trinken anzubieten. Falls der junge Mann nicht warten könne, sollten Sie ihn bitten, Ihnen den Umschlag für mich auszuhändigen. Sie durften ihn auf gar keinen Fall gehen lassen, bevor er den Umschlag dagelassen hätte. Ich nahm ein Taxi bis zur Ecke Boulevard Saint-Germain, Rue des Saint-Pères. Es nieselte, doch es waren keine 30 Meter zu Fuß bis zum Restaurant mit dem diskreten Schild und dem großzügigen Lächeln Robertos, der hin und wieder vor die Tür trat, um eine Zigarette zu rauchen. Eine Frau mit Kinderwagen kam mir auf dem engen Bürgersteig entgegen, und da er zu eng für uns beide war, stieg ich vom Bordstein hinunter auf die Straße, um sie vorbeizulassen. In diesem Augenblick stellte sich die Welt in Zeitlupe auf den Kopf. Der Boden wurde Himmel, der Himmel Boden. Ich konnte ein paar Details am oberen Teil des Gebäudes an der Ecke erkennen. Ich war schon so oft hier gewesen, hatte aber nie nach oben geschaut. Ich erinnere mich daran, wie überrascht ich über den starken Wind war, der in meinen Ohren pfiff, und daran, dass in der Ferne ein Hund bellte. Dann wurde alles dunkel. Ich wurde mit großer Geschwindigkeit in ein schwarzes Loch gestoßen, an dessen Ende ein Licht zu erkennen war. Bevor ich jedoch dort anlangte, holten mich unsichtbare Hände gewaltsam zurück. Als ich wieder zu mir kam, hörte ich Stimmen und Geschrei um mich herum. Dies alles konnte kaum mehr als ein paar Sekunden gedauert haben. Ich spürte den Geschmack von Blut im Mund, roch den feuchten Asphalt, und erst da wurde mir klar, dass ich einen Unfall gehabt hatte. Ich war bei Bewusstsein und gleichzeitig bewusstlos. Vergeblich versuchte ich, mich zu bewegen, sah neben mir eine andere Person auf dem Boden liegen, nahm ihren Geruch wahr, ihr Parfum, stellte mir vor, es sei die Frau, die mit dem Baby die Straße entlang gekommen war. Mein Gott! Jemand näherte sich, um mich hochzuheben. Ich rief, man solle mich nicht anfassen, es sei riskant, meinen Körper zu bewegen. An einem sonst nicht weiter erwähnenswerten Abend hatte ich beiläufig erfahren, dass bei einem Genickbruch jede Bewegung zu bleibender Lähmung führen konnte. Ich kämpfte darum, nicht das Bewusstsein zu verlieren, erwartete einen Schmerz, der nicht kam, versuchte erneut, mich zu bewegen, ließ es dann doch lieber bleiben, spürte eine Art Krampf, Benommenheit. Dann hörte ich in der Ferne eine Sirene und wusste, dass ich nun schlafen konnte, nicht mehr um mein Leben bangen musste. Es war verloren oder gewonnen, das lag nicht mehr in meiner Hand, sondern in der Hand der Ärzte, der Krankenpfleger, des Schicksals, des S, in Gottes Hand. Da hörte ich die Stimme eines Mädchens, das mir seinen Namen sagte, den ich aber nicht behalten konnte. Es bat mich, stillzuhalten, versprach, dass ich nicht sterben würde. Ich wollte seinen Worten gern glauben, flehte es an, an meiner Seite zu bleiben, doch es verschwand unvermittelt. Ich spürte, wie man mir etwas aus Plastik um den Hals und eine Maske auf mein Gesicht legte, und danach schlief ich wieder, diesmal traumlos. Als ich wieder zu mir kam, war da nur ein grässliches Summen in meinen Ohren. Davon abgesehen herrschte vollkommene Stille und vollkommene Dunkelheit. Unvermittelt setzte sich alles in Bewegung, und ich war sicher, dass mein Sarg getragen wurde, ich bei lebendigem Leibe begraben werden würde. Ich versuchte, an die Wände um mich herum zu klopfen, konnte aber keinen Muskel bewegen. Dann wurde ich endlos lange nach vorn geschoben. Da nahm ich all meine Kraft zusammen und stieß einen Schrei aus, der in diesem geschlossenen Raum widerhallte, zu meinen Ohren zurückkehrte und mich fast taub machte. Doch ich wusste, dieser Schrei hatte mich gerettet, denn jetzt erschien Licht bei meinen Füßen. Sie hatten erkannt, dass ich nicht gestorben war. Das Licht, das segensreiche Licht, das mich vor der schlimmsten Qual, dem Ersticken, rettete, beschien allmählich meinen ganzen Körper. Der Deckel wurde von meinem Sarg gehoben. Welche Freude, wieder in diese Welt zurückzukehren. Das Licht erreichte schließlich meine Augen. Eine Hand berührte sanft die meine. Eine engelsgleiche Gestalt wischte den Schweiß von meiner Stirn. »Seien Sie ganz beruhigt«, sagte das engelsgleiche, blonde, weiß gekleidete Wesen. Sie sind nicht gestorben, dies ist kein Sarg, sondern ein Computertomograph, mit dem mögliche Verletzungen festgestellt werden sollen. Sie haben nichts Gravierendes, müssen aber noch zur Beobachtung hierbleiben. Keine gebrochenen Knochen? Nur Abschürfungen. Sie wären entsetzt, wenn ich Ihnen einen Spiegel geben würde, aber in ein paar Tagen ist das wieder verheilt. Ich versuchte aufzustehen, was sie mir aber sanft verbot. Plötzlich spürte ich einen heftigen Kopfschmerz und stöhnte. »Sie hatten einen Unfall, da sind Schmerzen normal, finden Sie nicht?« Zwei Krankenpfleger erschienen und packten mich auf eine fahrbare Liege. Ich stellte fest, dass ich eine orthopädische Manschette um den Hals trug. »Jemand hat erzählt, dass Sie darum gebeten haben, nicht bewegt zu werden«, sagte der Engel. »Sehr klug von Ihnen. Sie müssen diese Manschette eine Zeit lang tragen, doch wenn es keine Komplikationen gibt, wir können mögliche Folgeerscheinungen nie ganz ausschließen, wird von allem nur noch die Erinnerung an einen großen Schrecken und das Gefühl bleiben, Glück gehabt zu haben.« »Wie lange muss ich hier bleiben?« »Kein Kommentar.« Marie erwartete mich lächelnd vor dem Röntgenraum. Offensichtlich hatten die Ärzte ihr gesagt, es sei nichts Ernstes. Sie strich mir übers Haar, überspielte den Schrecken, den mein Anblick bei ihr auslöste. Unser kleiner Zug bewegte sich durch den Krankenhausflur. Marie, zwei Krankenpfleger, die die Liege schoben, auf der ich lag, und der weiße Engel. Die Kopfschmerzen wurden immer schlimmer. »Schwester, mein Kopf...« »Ich bin keine Krankenschwester, ich bin hier Ihre Ärztin. Wir warten auf Ihren Hausarzt. Machen Sie sich wegen Ihres Kopfs keine Sorgen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein Schlafmittel geben.« Ich lehnte es ab, und als wäre er aus einem dunklen Winkel meiner Seele aufgetaucht, erinnerte ich mich an einen Satz, den ich am Tag zuvor gehört hatte. »Die Stimme sagt, sie werde nur zulassen, dass dies geschieht, wenn der richtige Augenblick gekommen ist.« Michael konnte das nicht wissen. Was an der Ecke Saint-Germain und Saint-Père passiert war, konnte schlechterdings das Ergebnis einer universellen Verschwörung sein, etwas von den Göttern vorherbestimmtes, die gewiss gerade genug damit zu tun hatten, sich um diesen bedrohten Planeten zu kümmern, dessen Zerstörung bevorstand. Es war unwahrscheinlich, dass sie ihre Arbeit nur unterbrochen hatten, um zu verhindern, dass ich mich auf den Weg zum Sahir machte. Wie sollte der junge Mann die Zukunft vorhersehen? Es sei denn, er hörte wirklich eine Stimme, es sei denn, es gab tatsächlich diesen Plan und die Dinge waren viel wichtiger, als ich es mir vorstellte. »Frau Doktor, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte schlafen, ich ertrage die Schmerzen nicht mehr.« Sie sagte etwas zu einem der Pfleger, die die Liege schoben. Der Pfleger verschwand und war zurück, bevor wir bei meinem Zimmer angekommen waren. Ich spürte einen Stich im Arm und schlief sofort ein. Als ich aufwachte, wollte ich genau wissen, was geschehen war, ob die Frau, die ich neben mir gesehen hatte, davongekommen und was mit ihrem Baby passiert war. Marie sagte, ich müsse mich ausruhen, doch Dr. Louis, mein Hausarzt und Freund, war inzwischen gekommen. Er sah keinen Grund, es mir nicht zu erzählen. Ich war von einem Moped angefahren worden. Der Körper, den ich auf dem Boden gesehen hatte, war der des jungen Mopedfahrers gewesen, der ins selbe Krankenhaus gebracht worden war. Er hatte, wie ich, großes Glück gehabt, nur Hautabschürfungen. Die polizeiliche Untersuchung, die gleich nach dem Unfall durchgeführt worden war, ließ keinen Zweifel daran, dass ich mich mitten auf der Straße befunden hatte, als der Unfall passierte und daher das Leben des Mopedfahrers in Gefahr gebracht hatte. Oder anders gesagt, ich schien schuld an allem zu sein. Doch der junge Mann hatte davon abgesehen, Anzeige zu erstatten. Marie hatte ihn besucht und sich mit ihm unterhalten. Dabei hatte sie erfahren, dass er illegaler Einwanderer war, schwarz arbeitete und Angst hatte, der Polizei etwas zu sagen. Er konnte das Krankenhaus nach 24 Stunden verlassen, denn er hatte bei dem Unfall einen Helm getragen. »Soll das heißen, ich bin seit mehr als einem Tag hier?« »Seit 3 Tagen. Nach der Computertomographie hat mich die Ärztin angerufen und gebeten, sie sedieren zu dürfen. Da ich fand, dass sie in letzter Zeit sehr angespannt, nervös, deprimiert waren, habe ich es ihr erlaubt.« »Und was kann jetzt noch passieren?« »Im Prinzip noch 2 Tage Krankenhaus und 3 Wochen mit dieser Manschette um den Hals. Die ersten kritischen 48 Stunden sind überstanden. Dennoch könnte sich ein Teil ihres Körpers gegen die Vorstellung wehren, sich weiterhin ruhig zu verhalten, und dann hätten wir ein Problem. Doch darüber denken wir lieber erst nach, wenn ein Notfall eintritt. Soll das heißen, dass ich noch sterben kann? Sie wissen genauso gut wie ich, dass wir alle nicht nur sterben können, sondern sterben werden. Ich meine, kann ich wegen des Unfalls noch sterben? Dr. Louis schwieg einen Moment. Ja. Die Möglichkeit, dass sich ein Blutgerinnsel bildet, das der Apparat nicht lokalisiert und das sich jederzeit lösen und eine Embolie hervorrufen kann, besteht theoretisch immer. Es besteht auch die Möglichkeit, dass eine Zelle verrückt spielt und Krebs entsteht. »Sie sollten so etwas nicht sagen«, unterbrach ihn Marie. »Wir sind seit 5 Jahren befreundet. Er hat mir eine Frage gestellt und ich gebe ihm eine Antwort. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss in meine Praxis zurück.« »Was wissen Sie über Epilepsie?« Marie begriff sofort, dass ich an Michael dachte, und das missfiel ihr sichtlich. Sie verabschiedete sich eilig. Dr. Louis, der schon seine Sachen genommen hatte, um zu gehen, blieb stehen, um meine Frage zu beantworten. »Bei Epilepsie handelt es sich um ein Übermaß an elektrischen Impulsen in einer bestimmten Hirnregion, das zu mehr oder weniger schweren Konvulsionen führt.« Es gibt keine definitive Studie dazu, man nimmt jedoch an, dass die Anfälle auftreten, wenn der Mensch unter großer Anspannung steht. Sie müssen sich allerdings keine Sorgen machen. Auch wenn die Krankheit in jedem Alter zum ersten Mal auftreten kann, wird sie kaum durch einen Unfall mit einem Moped ausgelöst. Und was löst sie aus? Ich bin kein Spezialist, aber wenn Sie wollen, kann ich mich erkundigen. Kann es sein, dass Epileptiker Stimmen hören und die Zukunft vorausahnen? Hat Ihnen jemand den Unfall vorausgesagt? Nicht wörtlich, aber ich habe es so verstanden. Tut mir leid, aber ich kann nicht länger bleiben. Ich werde Marie in meinem Wagen mitnehmen. Und was die Epilepsie betrifft, werde ich versuchen, mich schlau zu machen.